ARD.
Laut Statistischem Bundesamt lag der Anteil der Menschen mit schweren Behinderungen in Deutschland 2021 bei 9,4%, also fast 10%. Und es kann doch wohl nicht sein, dass ich keinen kenne. Ich habe zumindest exakt genau 0 Menschen mit Behinderung in meinem Freundeskreis. Das ist so irre.
Ja, ich finde das auch. Ich bin ein bisschen in mich gegangen und mir ist aufgefallen, dass ich im erweiterten familiären Umfeld jemanden habe. Den habe ich Ostern gesehen.
Ja.
Simon. Hi Simon. Und dann gab es mal jemanden, ist ein bisschen kompliziert, das jetzt familiär aufzudröseln, aber mit dem bin ich auch zur Schule gegangen und habe mit 18 einen Motorradunfall gehabt.
Mhm.
Und dann war der mehrfach behindert oder ist immer noch mehrfach behindert. Unter anderem ist der Aphasiker, also das ist diese Sprachstörung, die auch viele Leute nach einem Schlaganfall haben. Und es gibt noch jemanden, mit dem ich bei Facebook, naja, es ist wie es ist, hin und wieder schreibe, der ist blind und jemand, der ist mehrfach behindert und deshalb an sein Haus gefesselt. Also ich dachte auch erst, ich kenne keinen, aber ich kenne doch ein paar Leute. Aber nichtsdestotrotz spiegelt das ja nicht die 10% wieder, die eigentlich in unserem Umfeld präsent sein müssten. Mitten in einer großen Stadt sieht man selten Leute mit Behinderung. Oder ich glaube, da muss man kein Profiler sein, um festzustellen, da läuft irgendwas schief mit der Inklusion.
Ich bin übrigens direkt irritiert und frage mich, ob das Wording mehrfach behindert, ob das okay ist. Weil behindert sein sagt man ja nicht. Von daher...
Er ist ein Mensch mit Behinderung.
Ihr merkt, da fängt schon an. Wir sprechen heute einfach mal mit Leuten, die Ahnung haben von einem Leben mit Beeinträchtigungen, weil sie nämlich ebenso eins führen.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und mit Steffi Barnowski.
Es ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, für unbequeme, für viel zu selten gestellte und für manchmal vielleicht auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten und zwar mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und unseren Podcast findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek.
Und das ist hier die Frage.
Inklusion, wie geht's richtig? Es gab vor einiger Zeit schon mal von euch die Frage per Mail, flexikon@ndr.de, wie gehe ich auf Menschen mit Behinderung zu? Die habe ich sehr lange gesucht und habe sie nicht gefunden. Also du, unbekannte Schreiberin, vielen Dank für diesen Input. Kannst dich ruhig nochmal melden, dann werden wir nochmal darauf verweisen, dass das hier alles auf deinem Mist gewachsen ist. Weil es ist eine sehr, sehr gute Frage. Und wir haben uns an das Thema vielleicht auch ein bisschen dumm rangetastet. Anne,
unbeholfen.
Wo bist du?
Ich habe gerade meinen Schnürsenkel zugemacht, im Stehen auf einem Bein. Das ist für mich das größte Abenteuer des heutigen Tages, ehrlich gesagt.
Akrobatik, wie wir sie von dir kennen.
Das ist das, was ich Yoga nenne. Steffi, du hast ja letzte Woche schon kurz gesagt, du hast Sonderpädagogik studiert.
Mhm.
Kann ich daraus schließen oder können wir daraus schließen, dass du so gar keine trottelige Unbeholfenheit hast im Umgang mit Freunden, Kollegen, allgemein Menschen mit Behinderung?
Und das müssen die anderen beantworten. Ich glaube, dass mir da mein rheinisches Naturell ein bisschen reinspielt.
Mhm.
Dass ich bin einfach distanzlos.
Übergriffig.
Übergriffig, distanzlos. Das könnte sein. Ansonsten muss man ganz klar sagen, ich habe diesen Studiengang nicht deshalb abgebrochen, weil ich ein Problem hatte mit den, ich nenne es jetzt mal Klienten,
ja,
und Klientinnen. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht, aber ich sag mal, der Vibe in so einem Studiengang ist halt so Diabolo spielen, Traumfänger bauen und kiffen. Und da habe ich mich
das
damals
ist nicht
noch
deine
nicht
bereit. Welt.
Heute würde es mein Leben um 100% upgraden. Damals hatte ich mir noch mehr vom Leben versprochen.
Okay.
Aber ich kann auch noch viel lernen.
Ich wollte auch noch sagen, dass ich ein total übergriffiges Helfersyndrom habe, fremden Menschen gegenüber allgemein. Und ich glaube, ich habe durchaus schon Leuten helfen wollen, die überhaupt gar nicht auf meine Hilfe angewiesen waren. Also ich habe nie sowas gemacht wie, bei Baywatch Berlin, Steffi, gibt es doch diese großartige Rubrik Bitte lassen Sie das.
Ja.
Da geht es, falls ihr das nicht kennt, um typische falsche Verhaltensweisen bestimmten Menschen oder Berufsgruppen, Communities gegenüber. Und in einer Folge hat ein Baywatch-Hörer, der im Rollstuhl sitzt, gesagt, was so die typischen Dinge sind, die Menschen ihm gegenüber falsch machen. Und die sie bitte lassen sollen. Und da war ein Beispiel, dass manchmal Leute ungefragt seinen Rollstuhl schieben. Also die fragen nicht an der steilen Rampe höflich, ob sie Hilfe anbieten dürfen, sondern die schieben den einfach hoch. Auch egal, ob er da wirklich hin wollte. Sowas mache ich nicht, das weiß ich von mir. Aber ich glaube, ich will immer sehr viel richtig machen und dann schieße ich übers Ziel hinaus und mache dann, also das ist dann meist unangenehm, auch für mich jetzt das zu erzählen.
Ich genauso schätze dich auch an und ich weiß ja, was für Manschetten du vor dieser Folge hattest, weil ja. Also ich habe das Gefühl, muss ich auch ein bisschen an die Hand nehmen.
Ja, musst du wirklich.
Ich gebe dir ein bisschen was von meinen...
Ich habe total Angst, was Falsches zu sagen, weil ich auf gar keinen Fall was Falsches sagen will.
Vor meiner rheinischen Übergriffigkeit gebe ich dir ein bisschen was ab. Worauf ich aber die ganze Zeit hinaus wollte, war, dass wir für diese Folge, ich will das mal Full Disclosure nennen,
ja.
auch schon einen relativ bekannten Aktivisten angefragt haben ja. und der auch eigentlich mit uns sprechen wollte.
Mhm.
Beziehungsweise das haben wir gar nicht gemacht, sondern das hat unsere super Autorin gemacht. Und nach langem Hin und Her hat sie dann eine Absage eingesagt und wir mussten ja ziemlich lange emotionale Aufbauhilfe leisten. Ja, weil ich glaube, die macht wirklich immer alles richtig. Also das ist eine sehr vorsichtige und empathische Person.
Und bedachte Person, ja.
Und da haben wir uns eine Klatsche abgeholt und vielleicht auch, war das ein sehr sensibler Mensch, das kann ja sein. Er war auf jeden Fall mit unserer Ansprache nicht zufrieden.
Oder wir haben halt irgendwas...
Genau, wir haben vielleicht auch irgendwas falsch gemacht oder er ist einfach sowieso in so einer Bubble unterwegs, die einfach schon sicherer ist im Umgang mit behinderten Menschen. Aber ich habe die Woche...
Menschen mit Behinderung.
Siehst du, geht schon wieder los. Insofern haben wir zwei Lehren daraus gezogen. Ja. Zum einen, das Thema ist offensichtlich heiß, weil das gar nicht so einfach ist, ja. sich da richtig in dem Segment zu bewegen. Und zweitens, wir müssen das Thema von der anderen Seite anpacken. Wir müssen nicht sagen, wie gehen wir auf Menschen mit Behinderung zu, sondern wir müssen sagen, wie schaffen wir Inklusion? Wie holen wir alle an einen Tisch? Und ich glaube, das ist so unser Ziel.
Und was ich aber schade finde, das muss ich auch nochmal sagen, wie auch immer es am Ende dann dazu kam, dass dieser Mensch, den wir gerne als Interviewgast haben wollten, sich dann nicht gut angesprochen gefühlt hat oder nicht. Ich finde es schade, dass das nicht am Ende trotzdem zu einem Gespräch geführt hat, weil genau das wäre ja geil gewesen. Denn er hätte uns ja gerne, sehr gerne sogar, genau erklären können, womit wir ihn quasi offended haben in der Anfrage, in der Ansprache. Das wäre ja genau Gegenstand unseres Gesprächs gewesen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das dazu nicht gekommen ist. Aber wir haben viele andere tolle Gesprächspartner heute. Ich habe so ein bisschen oder versucht, so viel wie möglich zu lesen zum Thema. Machen wir beide immer vor den Folgen. Und was mir so beim Rumscrollen aufgefallen ist oder untergekommen ist, wann immer es auf Social Media oder allgemein in den Medien um Menschen mit Behinderung oder um Inklusion oder irgendwas in die Richtung geht, ist das in 90% der Fälle immer eine Außenansicht. Also wenn Menschen mit Behinderung auftauchen, dann geht es entweder um Charity oder es geht um sowas wie die Paralympics oder so. Mhm. Weißt du, wo dann gesagt wird, ach Mensch, die sitzen im Rollstuhl und können trotzdem Basketball spielen, klasse. Aber das einfach... Menschen mit Behinderung über Themen sprechen oder schreiben, die gar nichts mit der Behinderung an sich zu tun haben, sondern einfach, keine Ahnung, eine Journalistin berichtet über den U-Bahn-Ausbau in Köln und die Journalistin hat eine Gehbehinderung und berichtet aus ihrem Blickwinkel, aber es geht in dem Artikel nicht zu 99% darum, dass sie eine Gehbehinderung hat, weißt du? Das habe ich so gut wie gar nicht gefunden, sondern es war immer Charity oder Paralympics.
Du nimmst da auch schon ziemlich das vorweg, was mein Gesprächspartner nachher sagen wird.
Oh, sorry.
Das ist kein Problem. Das heißt ja, dass du eine kluge Frau bist.
Vielen Dank, Stefanie. Vielen Dank. Und was ich auch noch sagen wollte, bevor wir loslegen, ist, wir sind ja gerade schon so zwei, dreimal verunfallt und reingestolpert in diese Folge mit Wordings.
Nee, ich.
Naja, mit Wordings, wo man sich einfach irgendwie nicht so ganz sicher ist. Und ich habe auch versucht, dazu viele Infos zu finden. Unsere Sprache ist ja nicht so wahnsinnig inklusiv, beziehungsweise glaube ich, dass einfach oft Wordings benutzt werden, die scheiße sind. Und damit meine ich nicht mal so schlimme Sachen wie Krüppel, sondern da geht's ja schon los bei Sachen wie behindert sein, sagt man das oder sagt man das nicht, oder Handicap haben, besondere Bedürfnisse haben, das grenzt ja auch schon aus. Und ich bin da auf so unterschiedliche Informationen gestoßen, weil meine Flexpertin, mit der wir auch nachher noch sprechen oder die ihr nachher noch hört, die findet zum Beispiel das Wort Behinderung komplett scheiße. Also wenn man über sie sagen würde, sie ist eine Schauspielerin mit Behinderung, dann findet sie das kacke. Andersrum habe ich aber auch Internetseiten gefunden, wo explizit stand, das ist ein gutes Wording, das man benutzen kann. Also deshalb verzeiht es uns auch im Laufe dieser Folge, wenn wir noch ein paar Mal mehr verunfallen. Eventuell. Wir lernen auch.
Und zum einen das und zum anderen muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir können ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellen oder erfüllen,
ja.
Weil es natürlich
weil du das
auch
Studium nicht zu Ende gemacht hast.
Nein, weil es natürlich auch ganz viele Facetten gibt, was Behinderung betrifft. Also man kann ja so zur Welt gekommen sein, man kann eine geistige Behinderung haben oder eine körperliche, ja, eine Entwicklungsverzögerung, eine Lernverzögerung, eine Einschränkung. Also es gibt wahnsinnig viele Einschränkungen und ich glaube, wir können da jetzt nicht jeden glücklich machen, aber wir bemühen uns. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns da mal feedbackt und sagt, ey, bei mir ist es so und so, habt ihr nicht gemacht, habt ihr nicht gesagt, ich bin da immer interessiert. Ich lerne ja nirgendwo mehr als im Flexikon. Also wir sind halt für alles offen. Aber nicht anschreien dann.
Bitte nicht anschreien. Es sind doch einfach nur zwei Moderatoren mit kompletter Außenansicht, die versuchen, einen einstündigen Unterhaltungspodcast zu machen.
Right.
Wir geben unser Bestes. Möchtest du anfangen, Steffi? Ich wollte vorab noch mal einmal teasen, spoilern, dass ich sag mal, zwischen deinem Experten und meiner Expertin würde ich dich gerne noch mit einem kleinen, mit einer kleinen Aufmerksamkeit würde ich dich gerne mal bedenken.
So soll es sein. Was soll ich dagegen haben?
Du sollst gar nicht dagegen haben. Ich möchte nur, dass die Hörerinnen und Hörer das wissen. Es gibt hier später noch ein kleines Geschenk. Wir sprechen nachher noch mal kurz über den unmittelbar bevorstehenden Marathon der Labanowski.
Ich freue mich schon. Nee, nicht, dass wir darüber reden. Aber ich freue mich über Geschenke, freue ich mich immer. Möchtest du denn schon mal darauf hinweisen, wer deine Flexpertin ist?
Ja, meine Flexpertin ist Luisa Wöllisch. Luisa ist Schauspielerin, zum Beispiel am Theater in München. Sie hat aber auch schon in einem großen Kinofilm mitgespielt. Welcher das ist, sage ich euch später. Und Luisa ist mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen. Und die hat uns ein sehr spannendes Interview gegeben. Und du so?
Freue ich mich. Ich habe mit René Schaar gesprochen. Der hat die Inklusion in die Sesamstraße gebracht. Wegen ihm gibt es ab Herbst Elin.
Elin.
In der Sesamstraße, ja. Das ist ein Mädchen im Rollstuhl. Ist auch interessant, dass er da einfach als einziger und als erster drauf gekommen ist. Mhm. Naja. Abgesehen davon, dass René ein kluger, lustiger, engagierter, kreativer Kopf ist. Und er ist Diversity Manager im NDR. Und er hat auch eine Behinderung.
Eine Symbrachydaktylie. Und das Poland-Syndrom und in einfacheren Worten heißt das, ich habe einen kurzen rechten Arm, ich habe ein paar Finger weniger, Elle und Speiche sind zusammengewachsen, weshalb ich die Hand nicht in sich drehen kann, sondern wenn ich die Hand drehen möchte, dann kommt die Bewegung oder die Rotation aus dem Schultergelenk und mir fehlt der rechte Brustmuskel, deswegen kann ich die rechte Schulter nicht so ganz belasten. Habe ich von Geburt an, das ist auch cool so, weil ich nie damit gehadert habe. Also wer mal Babys beobachtet hat, wie sie sich selber entdecken und irgendwie das erste Mal im Spiegel erkennen und so, die Babys sagen ja nicht, Iber, mir fehlt da was. Die Babys finden sich geil, so wie sie sind. Also das ist ja dann auch, was dann eher gesellschaftlich suggeriert wird, so da fehlt was, da ist was kaputt, das muss heil gemacht werden.
Ich kann das auch noch mal ein bisschen beschreiben. Also er hat eine Hand, so eine Durchschnittshand und die andere ist so ganz klein und zart und die besteht nur so aus zwei Gliedern.
Ja.
So. Und ja, René deutet es ja hier schon an. Wäre da nicht die Gesellschaft, die ihm spiegelt, du, das ist doch nicht normal, dann wäre er wahrscheinlich
ja,
gar nicht mit dem Begriff
anders aus als ich.
Ja, so, ne? Begriff Behinderung konfrontiert worden, weil er eigentlich fein ist damit. Ich habe René erstmal mit unserer Bauchevidenz konfrontiert und habe gesagt, du, man sieht ja so wenig Menschen mit Behinderung im Alltag.
Und das ist doch erstaunlich, weil es so viele gibt, eigentlich. Und deswegen ist halt auch mediale Repräsentation so wichtig oder unser Job hier beim NDR. Wie sprechen wir eigentlich über Menschen mit Behinderung und wie zeigen wir die und holen wir die eigentlich in unser Programm rein und nicht oder nicht? Denn oft sind wir Medien der erste Zugang und der erste Kontakt für nicht behinderte Menschen mit dem Thema Behinderung. Und wie gehe ich eigentlich mit den Menschen um? Und wie spreche ich mit denen? Und
richtig.
Muss ich das eigentlich tabuisieren? Und ist das eBay oder ist das, sind das, sind, können die auch cool sein?
Und dementsprechend haben auch viele Leute, glaube ich, ein Problem damit. Nicht grundsätzlich mit Menschen mit Behinderung, sondern die stellen sich die Frage, soll ich dem Hilfe anbieten? Soll ich es besser sein lassen? Was sage ich? Mhm. Was sage ich nicht? Ist eigentlich das Wort Behinderung cool?
Ja, welcher Begriff ist jetzt richtig?
Ja,
ja.
Da fängt es ja an.
Und da sind so viele Ängste, habe ich das Gefühl. Und Berührungsängste. Und man will es eigentlich richtig machen, aber aus Unsicherheit heraus spricht man das dann doch lieber nicht an oder traut sich nicht.
Genau, und das kennt man ja von sich selber, wenn man bei irgendwas unsicher ist, dann macht man es scheiße.
Ja, aber weißt du, was da die Lösung für mich ist? Mm-mm. Es gibt so einen Spruch aus der Behindertenbewegung, der heißt Nothing about us without us, also nichts ohne uns über uns. Und mir ging es zum Beispiel auch so, in Bezug auf schwarze Menschen und People of Color. Da war ich genauso unsicher wie andere Menschen in Bezug auf Behinderung. So, wie spreche ich jetzt darüber? Wie spreche ich mit dem Menschen? Und die Lösung für mich ist, mit den Leuten sprechen. Also die aktiv drauf ansprechen und sagen, du, ich muss mich aufschlauen. Hast du einen Tipp für mich? Erstmal hast du Zeit und hast du Energie und hast du Bock mit mir zu reden? Aber wenn ja, ich hätte da ein, zwei Fragen. Und dann habe ich einfach gefragt. Danach war ich schlauer und jetzt fühle ich mich sicherer und bin nicht mehr so na, ängstlich ist vielleicht das falsche Wort, aber habe nicht mehr so Hemmung.
Wäre doch der Gesprächspartner, den wir anfangs mal angefragt hatten, zu offen und gesprächsbereit gewesen.
Ja, aber sonst hätten wir René nicht kennengelernt. Ja, ja, ich merke schon, du bist genauso, sagen wir mal, on fire. Was,
für René? Ja, er hat mich um Finger gewickelt.
Na gut, er hat uns ja auch bestätigt, ne? Nothing about us without us. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg und Menschen, die uns bestätigen, die mögen wir ja per se schon mal sehr gerne leiden.
Stein im Brett.
Wer nicht. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Also wenn man selber ein Mensch mit Behinderung wäre, dann wäre man, glaube ich, ziemlich angefasst, wenn ständig einen die Leute über diese Behinderung charakterisieren. Also wenn alle anderen Eigenschaften in den Hintergrund treten würden. Und das geht René tatsächlich auch so. Und ich glaube tatsächlich, da gibt es einen Schalter, den haben wir im Kopf und den müssen wir einfach so umlegen. Also wir, die Menschen ohne Behinderung.
Ich bin halt behindert, ja. Es ist auch ein identitätsstiftendes Merkmal, das mich ausmacht, ja. Aber es ist eins von ganz vielen. Also genauso wie ich blond oder rothaarig bin oder dick oder dünn oder sportlich oder kreativ, bin ich halt auch behindert. Und das ist manchmal Thema, wenn ich mich frage, wie ich bei der PlayStation gerade den Controller in einer Situation, wo man schnell hintereinander bestimmte Tastenkombinationen drücken muss gleichzeitig. Auf der rechten Seite des Controllers, da komme ich halt parallel nur an ein, zwei Knöpfe gleichzeitig ran. Und wenn jetzt insbesondere die Schultertaste hinten rechts bedient werden muss, dann spiele ich meistens auf dem Sofa so halb liegend mit angewinkeltem rechten Bein und drücke den Controller auf meinen Oberschenkel, um die Schultertaste, die rechte, zu benutzen. Das sind so Situationen, da zwingt mich dann das äußere Umfeld, mich mit meiner Behinderung einmal auseinanderzusetzen. Aber es ist ja mitnichten so, dass ich morgens aufwache und denke, ach du Scheiße, ja stimmt, da war ja was. Das passiert ja nicht.
Ja, du bist ja die Summe deiner einzelnen Teile und deiner einzelnen Eigenschaften. Und guck mal, das würde mich ja zum Beispiel gar nicht stören, wenn ich deine Behinderung hätte, weil ich interessiere mich nicht für Computerspiele.
Mhm. Spielst du Instrumente? Gitarre oder sowas zum Beispiel?
Ja, vielleicht brauche ich auch eigentlich. Nee, ich brauche nicht mal das.
Nee? Weil, weißt du, was mir vor ein paar Jahren aufgefallen ist? Das war so eine klassische Corona-Aktion. Mhm. Mir war ein bisschen langweilig, ich brauchte ein Hobby und dann habe ich mir Gedanken über Musikinstrumente gemacht und dachte, geil, Ukulele, das wär's doch. Warum bin ich da eigentlich nicht früher drauf gekommen? Ich weiß, warum ich da nicht früher drauf gekommen bin, weil mir die Role Models fehlen. Weil ich nie einen anderen behinderten Menschen mit einer Arm- oder Handfehlbildung gesehen habe, der Gitarre gespielt hat oder die Ukulele gespielt haben.
Ist das denn was geworden oder war das jetzt so wie Bananenbrot backen und nach Corona war es auch schon wieder vorbei?
Ich bin einfach viel zu fucking faul. Ja. Ich habe dann einfach viel zu wenig geübt und geprobt und so. Die sieht aber sehr, sehr gut aus. Die ist so blau lackiert und schimmert Metallic und so. Ist ein super Deko-Accessoire so im Wohnzimmer.
Bist du nicht der nächste sanfte Riese?
Nee, ist schon gut.
Ja, schön gewesen, ne?
Erst mal haben, wie Laura Larsson immer so schön sagt, die Ukulele.
Er wäre der nächste Israel Kamikavivole geworden.
Hätte er
aber
werden
leider
können.
Nicht, ja. Obwohl er jetzt eine extra umgebaute Ukulele vom Orthopäden hat.
Ah, aber wirklich? Es gibt ja so bestimmte Dinge, die auf der Hand liegen, dass man sich zum Beispiel Gedanken macht, oder ich hoffe, viele Menschen machen das, aber dass man bei U-Bahnhöfen denkt, ach geil, hier ist ja kein Fahrstuhl. Wie kommen Menschen mit Gehbehinderung hier hoch oder auch Mütter, Väter mit Kinderwagen, aber so detailliert darüber nachgedacht, in was für anderen völlig alltäglichen Situationen das einen total abfacken kann, dass man die oder die Behinderung hat, wie zum Beispiel PlayStation spielen oder Konsole spielen.
Das hat mich mitgenommen, das habe ich gesehen.
Das hat natürlich mein Herz gecatcht, weil da empfinde ich die Problematik, die kann ich wohl verstehen, kann ich nachfühlen, dass ihn das abfuckt.
Ich habe mit René natürlich auch über das Wording gesprochen. Er sagt, er ist ein Mensch mit Behinderung, damit ist er im Reinen. Seiner Einschätzung nach sind das die meisten auch, die finden das okay. Einige Begriffe führen für ihn allerdings komplett in eine total falsche Richtung.
Es gibt ja auch Menschen, die dann sagen, es sind Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder mit besonderen Fähigkeiten. Wo ich so denke, ey, es geht um Grundbedürfnisse. Auf Toilette zu gehen oder ein PlayStation-Spiel zu spielen oder ins Kino zu gehen oder mit deinen Freunden abzuhängen und Party zu machen und gemeinsam in den Club zu gehen. So, wenn der Club dann nicht barrierefrei ist und ich da, weil ich eine Gehbehinderung habe, nicht reinkomme oder ich im Kino bin, meine Mama ist zum Beispiel gehbehindert, die wurde letztens überfahren, also schon vor 2 Jahren, Und seitdem ist sie gehbehindert. Jedes Mal, wenn ich mit meiner Mama unterwegs bin, dann soll die Behinderung ja gar keine Rolle spielen, dass sie mit dem Rollator unterwegs ist und nicht so weit gehen kann und so. Aber jedes Mal werden wir von der Außenwelt dazu gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Wir gehen ins Kino und sagen, hey, hier, ihr habt doch einen Fahrstuhl, ne? Und die sagen, ja klar, kein Problem, wir holen den Schlüssel vom Manager. Und dann dauert das halt mal locker 20 Minuten, bis sie beim Chef waren, um sich da den Schlüssel abzuholen. Und diese Leichtigkeit, diese Flexibilität, auch autark, selbstständig, eigenverantwortlich in dem Moment spontan entscheiden zu können, da will ich rein, das will ich machen, das fehlt dann halt, das wird dir genommen, wenn die Umwelt nicht so inklusiv ist, wie sie sein könnte.
Ich finde auch Menschen mit besonderen Fähigkeiten, so als ob die aus Einhorntränen Beispiele genannt, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, aber auch mit besonderen Fähigkeiten, als ob die irgendwas zaubern könnten oder so, also das macht...
Naja, über Leute mit Down-Syndrom sagt man auf jeden Fall, dass sie besonders viel Empathie haben.
Ja?
Insofern ist das Luisa Wöllisch Schauspielerin geworden ist, auch gar nicht so weit hergeholt. Also die können sich besonders, also sagt man...
Menschen reinversetzen.
Ich nehme an, es gibt immer Ausnahmen, aber das soll so eine besondere Fähigkeit sein. Aber wie gesagt, er sagt ja, darum geht es nicht. Es geht ja um alltägliche Dinge.
Ja.
Und es ist ja so, die Allgemeinheit profitiert ja von Barrierefreiheit. Also jede Mutter mit Kinderwagen freut sich ja ebenfalls über abgesenkte Bordsteine und Fahrstühle. Und gegen so eine einfache Sprache in Behörden habe ich auch nicht.
Nee.
Muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Kommen wir zu Handlungsanweisungen. Es ist ja so, wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr, die fragen gerne mal sowas wie, was hat die Frau da hinten? Oder warum sieht der Mann so komisch aus?
Ja.
Und warum spricht die so komisch, dies, das? Kann schon mal unangenehm sein. Ich habe René gefragt, was denn da die richtige Antwort ist. Zumal er hört das dann ja auch, also wenn über ihn gesprochen wird, ist ja noch doppelt unangenehm.
Die Gesellschaft ist bunt und ich würde meinem Kind erklären, dass es super unterschiedliche Menschen gibt. Es gibt Menschen, die sind klein, die sind groß, die sind dick, die sind dünn, die sind rothaarig oder haben eine dunkle Hautfarbe oder haben einen kurzen rechten Arm, können nicht so gut laufen und haben deswegen so einen coolen Rollstuhl oder verstehen bestimmte Dinge nicht so schnell. Und deswegen wäre es cool, wenn man mit denen kurze Sätze spricht. Ich persönlich, aber das ist natürlich auch eine Typfrage und es ist auch eine Frage der Tagesform, wie viel Energie ich so habe, gehe aber tendenziell lieber eher in die Offensive und werde auch gerne angesprochen. Das ist jetzt aber von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich, aber schadet doch nichts. Also dem Kind dann zu sagen, und wenn du darüber hinaus noch Fragen hast oder das im Detail wissen möchtest, dann geh doch mal rüber und frag lieb nach, ob die Person dir das erklären möchte. Solange halt nicht die Erwartungshaltung entsteht, dass man jetzt Rechenschaft schuldig wäre und in der Situation sofort irgendwie jedes medizinische Detail, also einmal die Hose runterlässt sozusagen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person halt gerade genervt ist und irgendwie sowieso einen schlechten Tag hat und Nein sagt.
Genau, ich glaube, man muss aber auch mit Zurückweisung und mit Enttäuschung leben können. Das gehört genauso zum Leben dazu. Und die Tatsache, dass jemand eine Behinderung hat, heißt auch nicht, dass er unbedingt Bock auf Kinder hat oder überhaupt grundsätzlich immer einen guten Tag hat. Ne?
Ey, und Menschen mit Behinderung können Arschlöcher sein. Surprise.
Ja, ich glaube, das gehört ja auch zur Inklusion. Ne? Also es gibt auch Arschlöcher mit und ohne Behinderung. Das ist einfach so. Menschen sind verschieden und das ist wirklich nur ein Teil eines Menschen, wenn er eine Behinderung hat. Oder halt auch keine. Und es gibt auch große Arschlöcher und kleine Arschlöcher. Und damit wären wir beim Thema. Und zwar beim Thema Kindergarten. Wann hast du denn festgestellt, dass du im Kindergarten auffällst, habe ich René gefragt.
Aus Erzählung von meiner Mutter weiß ich, dass es im Kindergarten die erste Situation gab, wo halt ein anderes Kind auf mich irgendwie zugerannt ist und sagte, da kommt das Monster wieder. Also das
Charming.
War schon... Ja, total, oder? Also das hat sicherlich was mit mir gemacht und da bin ich einfach meiner Familie und meiner Mutter sehr dankbar, dass sie mich da gestärkt hat und immer sehr liebevoll war und mir sehr früh klar gemacht hat, dass das die Meinung eines Einzelnen sein kann, aber nichts mit meinem Selbstwert zu tun hat.
Hat dich deine Behinderung, was meinst du, positiv oder negativ im Dating beeinflusst bisher?
Das ist mit Abstand der schwierigste Bereich, finde ich.
Ja.
Wo ich auch am ehesten noch mit meiner Behinderung hadere. Mhm. Ansonsten bin ich eigentlich ziemlich cool mit mir und mit meiner Behinderung. Aber irgendwas an unserer Leistungsgesellschaft und unserem Begriff von Produktivität und unseren Assumptions...
Oh, he's so international.
Ja, ich weiß. Wenn einem nur der eine Begriff einfällt.
Soll ich mal gucken, was das heißt? Ich
Das selber nicht.
Was meinst du denn? Guck mal, dann zeig's doch mal.
Ich umschreib's einfach.
Mach's doch mal nach.
Ich hatte halt auch schon ein paar Mal die Situation, dass Menschen so mitleidig waren oder ihre ganz eigenen Probleme hatten und dann irgendwie angenommen hatten, dass, weil ich behindert bin, ich dann besonders großes Verständnis für auch ihre Probleme hätte.
Das ist furchtbar.
Und auch dieser Spruch, also toll, wie du das machst, also wenn ich du werde, ich könnte das nicht. Was ja gleichzeitig impliziert,
macht ja alles du
hast ein ziemlich, du hast ein ziemlich scheiß Leben eigentlich. Ja. Wir können ja mal tauschen, ich finde mein Leben ziemlich geil.
Ich weiß genau, was du meinst. Dass Leute über eine Art von Hilfestellung, die sie geben wollen, versuchen, andere Sachen zu kompensieren. Sich damit vielleicht auch schmücken? Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Mhm. Aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Komischerweise strahlst du aber doch im Gespräch was ganz anderes aus.
Ja, aber dafür müssen die Menschen mich ja dann erstmal kennenlernen. Und das ist halt bei Tinder und Bumble super schwierig. Ja. Es wird jetzt besser mit diesen Sprachmemos, die du einstellen kannst. Dann hören die schon mal deine Stimme. Das ist schon mal ganz gut. Aber das ersetzt halt nicht das 1:1.
Und das heißt, du gehst nach vorne mit der Behinderung. Du könntest ja einfach rauslassen aus dem Bild.
Ja, aber damit habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht. Also das ist... Irgendwann kommt ja der Punkt, wo du dich offenbaren musst. Also, und sei es beim ersten Date, wo du dich das erste Mal Auge in Auge siehst. Und dann sitzt du plötzlich einer behinderten Person gegenüber, was jetzt eigentlich nicht das Problem ist. Aber wenn du dann feststellst, dass mein Gegenüber ein oberflächliches Arschloch ist.
Ja, also hier enden viele Gespräche mit Arschloch. Und das kennen wir aus der Dating-Folge. Ich musste direkt an unsere Dating-Folge denken.
Dass man Bilder nehmen soll, auf denen man so aussieht, wie man tatsächlich aussieht. Meinst du, da habe ich gerade dran
gedacht? Ich habe einfach gedacht, dass Männer mittleren Alters da ja, das war jetzt so mein Fazit aus der Dating-Folge, da weniger ein Problem mit haben, Bilder zu nehmen, wo sie jetzt nicht ganz dem Ideal entsprechen, das sie gerne darstellen würden.
So. Ich würde immer denken, Menschen, die... Also wenn ich da bei Tinder oder Bumble ein Bild sehen würde von einem Typen, der auf dem Kilimanjaro einen Kopfstand macht oder zwei Katzen auf 25 Quadratmeter, das würde mich wohl mehr abtören als ein Typ, der nur mit einer Hand Playstation spielen kann. Aber ja, Gott, da sind Leute unterschiedlich.
Ja, das stimmt. Es gibt übrigens auch Dating-Plattformen, wo nur Menschen mit Behinderung
daten. Das ist auch wieder scheiße, oder nicht?
Genau, da kommt man in Sachen so nicht weiter. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man einfach respektieren, dass es Menschen gibt, die einfach keinen Bock haben auf das Haifischbecken, Tinder oder Bumble. Und die einfach vielleicht auch nicht so nach vorne gehen und so selbstbewusst sind und die dann lieber unter sich bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da dann auch dazugehören würde.
Du, so wie Promis. Es gibt ja auch dieses extra Promi-Tinder. Die wollen ja auch nicht ins Haifischbecken mit uns normalen Leuten. Die haben ja Promi-Tinder.
Was sind denn so aus Renés Sicht die großen Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung?
Das ist entweder das bemitleidenswerte Wesen, entmenschlicht toll, wie du das machst, aber das könnte ich ja nicht und du hast im Grunde sage ich dir, du hast kein lebenswertes Leben und das ist alles ja so tragisch und so traurig und man spricht den Menschen erstmal überhaupt ab, Menschen zu sein, komplexe Charaktere zu sein und irgendwie erfolgreich sein zu können. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber dieses Superhero, Superhelden-Geschichtentum. Meistert sein Leben trotz seiner Behinderung zum Beispiel. Was ja auch nicht der Realität entspricht, weil auch behinderte Menschen einen Alltag haben.
Ja.
Ich wach morgens nicht auf und sag, ein neuer Tag, den es gilt zu meistern, so trotz meiner Behinderung. Ach ja, fuck, meine Behinderung, sie steht mir voll im Weg. Wie mache ich das jetzt mit meiner Behinderung? Ich meister da auch nichts, ich lebe einfach mein Leben.
Ich finde ihn wahnsinnig unterhaltsam. Ich weiß, er ist, wie nennt sich seine Position?
Diversity Manager.
Eigentlich brauchen wir ihn aber in der Unterhaltung.
Finde auch.
Er erzählt super lustig.
Und ich finde, er tut auch in diesem Gespräch so viel dafür, also zwischen den Zeilen, dass man eine Behinderung als deutlich selbstverständlicher und nebensächlicher empfindet.
Total.
Als jeder andere, der einem das aus seiner Perspektive dezidiert aufspaltet und erklärt. Mhm. Ich finde, zwischen den Zeilen lernt man noch viel mehr bei René. Abschließend zwei Fragen an René. Die erste war, woher meinst du, kommen denn eigentlich diese Scham und die Unbeholfenheit, die wir so empfinden, wenn wir mit Menschen mit Behinderung kommunizieren?
Fehlende Interaktion. Wir sind einfach zu separiert. Wenn man sich anschaut, dass es extra Wohnheime für Menschen mit Behinderung gibt, dass es extra Werkstätten für Menschen mit Behinderung gibt, dass es extra Förderschulen gibt und die auch leider nicht weniger werden.
Wo man schon mal auf behinderte Menschen trifft, ist vielleicht im öffentlichen Verkehrsmittel, beim Einkaufen vielleicht. Was kann ich denn als nicht behinderter Mensch für das Thema Inklusion tun?
Die Menschen beteiligen, die es betrifft, einfach nachfragen. Kann ich helfen? Darf ich helfen? Also nicht einfach ne, die Oma greifen und über die Straße zerren und auch eben nicht den Rollifahrer schon irgendwie anstupsen und über die Straße schieben, wenn er das vielleicht gar nicht will, sondern die Menschen auf Augenhöhe, denen auf Augenhöhe begegnen und fragen, ob man helfen kann, darf, soll.
Ich glaube, was wir einfach lernen müssen, dass wir damit klarkommen, auch mal eine Absage zu bekommen. Ja. Da müssen wir resilienter werden, Anne Radatz.
Ja, ich vor allem.
Danke, René. Das war der Mann, der dafür gesorgt hat, dass Elin demnächst im Rollstuhl durch die Sesamstraße fährt und der Leuten mit Behinderung eine Stimme gibt. Ist ja nicht jeder so selbstbewusst wie René. Also manche ziehen sich vielleicht auch einfach lieber zurück. Und die Sesamstraßenleute haben, glaube ich, auch zuerst gesagt, na ja, brauchen wir denn überhaupt noch jemanden im Rollstuhl? Wir haben ja so eine diverse Aufstellung an Puppen. Blaue Monster, rote Monster, grüne Monster. Dann haben wir noch einen.
Einer isst gern Kekse, der andere wohnt in der Mülltonne.
Essstörung, genau. Das wird ja alles thematisiert. Ja. Aber es ist auch ganz gut, dass er sich da durchgesetzt hat. Und ich glaube, mittlerweile sind die auch alle ganz stolz auf Elin.
Steffi, bevor wir zu meiner Flexpat und Luisa kommen, ne, möchte ich einmal kurz, also wenn ihr, liebe FlexikonhörerInnen, diese Folge hört, ich muss ein bisschen lauter sprechen, weil ich hole gerade kurz was, dann wird Steffi den Marathon schon gelaufen sein.
Naja, die Anmeldung wird einfach vorbei sein. Also was ich dann in der Zeit gemacht habe, das steht ja bisher noch in den Sternen. Ich möchte ja nichts versprechen, was ich nicht halten kann.
Heute ist der Marathon noch 4 schlaflose Nächte hin und ich habe dir, ich werde natürlich auch am Streckenrand stehen, aber ich habe dir ein kleines Präsent besorgt.
Oh.
Und das möchte ich dir einmal mitgeben.
Ist da eine Banane drin und so Achselpads?
Nee, aber es geht in die Richtung. Ich will einfach sicher gehen, dass du alles hast, was du brauchst am Sonntag.
Ein Gassi-Beutel.
Oh, das hätte ich machen. Dann wäre es witzig gewesen. So
ach,
scheiße.
Das gibt es schon direkt.
Und weißt du
ist
was?
Ist das Astronautennahrung?
Ja. Steffi, ich habe Steffi eine Kiste. Beschreib doch mal den Hörern, was du da siehst.
Na, sie ist eine sehr gesunde Kiste. Wir haben einen Trinkbecher.
Mhm. Der ist wahnsinnig hässlich, aber da konnte ich jetzt auch keine Auswahl treffen. Konnte ich keine Rücksicht drauf nehmen.
Das sieht nach einer praktischen Sache aus. Dann haben wir Liquid Energy Pur. Ja. Das kann man wahrscheinlich so saufen.
Und das wollte ich, da habe ich...
Ist das nicht das, wo...
Da kriegst du vielleicht... Da
wo man flotten Heinig.
Relativ schnell müsstest du dann Richtung Dixi-Klo. Und das wollte ich aber auch...
Ist eine gute Idee von dir.
Bisschen provozieren.
Ist eine gute Idee. Dann haben wir hier Nahrungsergänzungsmittel... Na klar, das brauche ich ja.
Na klar, das brauchst du ja nun.
Und Hautmilch. Wenn ich mich da eincreme, da wo es wund wird, also so unterm Brustbereich,
da werde ich assistieren.
Dass ich da ein bisschen was eincreme, kann ich dich dann anrufen?
Kannst
ich denke,
dich drauf
ich werde dein Telefon dabei haben, dass du mal kurz die mir den Underboob mal kurz eincremst.
Das mache ich. Und ich will dir auch Folgendes nicht unterschlagen.
Dankeschön.
Es wurden dem Paket nämlich noch 2 kleine Hefte beigelegt. Die wollte ich erst wegschmeißen, dann habe ich sie mir angucken und dachte, nee, das braucht Steffi doch. Wir haben ja einmal... Das einzigartige Gewürz Schwarzkümmel für Gesundheit und Wohlergehen. Das ist ein Prospekt über Schwarzkümmel. Und hier, Steffi, Komfortschuhe. Entdecken Sie die bequemsten Schuhe Ihres Lebens.
Weißt du, was ich denke?
Nee.
Ich denke das nämlich mit, weil 4 Stunden sind ja auch eine lange Zeit. Es wird ja langweilig unterwegs.
Dass du mal was blättern kannst.
Ja. Ich finde das alles so schön.
Schön.
Ich danke dir sehr herzlich.
Sehr gerne. Ich hatte eigentlich, komm mal her, ich hatte auch noch Socken bestellt, auf denen draufsteht, I tried my very best, aber die habe ich versehentlich in China bestellt. Und ich sag mal so, du wirst schneller vom Marathon wieder zurück sein, als diese Socken aus China. Ich habe es wirklich zu spät gesehen, ich würde sonst nie was in China bestellen.
Ja, dann gehen wir zusammen mal schön zum Zoll und holen die gemeinsam auf.
Genau.
Du machst das mit dem Roller und ich mach's zu Fuß.
Gut.
Toll, das ist wirklich richtig schön. Ich freue mich außerordentlich.
Ja, und das Gel aber dann auch wirklich, dass du das taktest, dass du guckst, wo stehen die Dixi-Klos, wann kann man sich dieses leicht zu verstoffwechselnde Gel mal kurz zuführen.
Ich sage das jetzt zum dritten Mal, glaube ich. Es gibt nichts, vor dem ich mehr Angst habe, als einen in Wallung geratenen Stoffwechsel.
Good luck.
So, zurück, ich will berichten.
Zurück zum Thema. Meine Flexpertin Luisa Wöllisch aus München. Luisa ist Schauspielerin, zum Beispiel am Theater in München mit den Kammerspielen. Aber ihr bisher größter Hit war wahrscheinlich der Kinofilm Die Goldfische. Da spielt sie mit, neben so Leuten wie Tom Schilling, Jelle Hase oder Kida Ramadan.
So, Oh, das steht Ihnen aber gut.
Ja.
Ist bequem?
Ja, super.
Sehr gut, jetzt machen wir noch so. Zack.
Oh. Ich bin fertig.
Ah, ich würde Ihnen gerne noch ein paar Schuhe zeigen. Darf ich fragen, was der Anlass ist?
Beim Mittagessen.
Okay, und welche Art von Veranstaltung ist das?
Dann nimmt man ein Tablett und dann kommt da Kartoffeln drauf und Frikadellen und Brokkoli und so und doch Soße. Und ich hasse Kartoffeln.
Okay.
Und ich hasse Kabine.
Okay.
Das ist mega lustig. Ich habe den Film ja gesehen.
Ja, du auch. Der ist super. Ich habe den auch gesehen.
Hast du auch gesehen?
Ja,
du
über so einen Arschlochbanker.
Du hast doch deutsche Filme. Ja,
und ich
hebe ja ab, wenn ich deutsche Produktion. Ich bin ja in einem Bavaria Filmstudio. Das hat man mich ja sozialisiert.
Zur Welt gebracht.
Mit der Flasche aufgezogen. Ich kenne ja nichts anderes.
Hast du mal Fucho gestreichelt?
Nein, also ich meine so im übertragenen
Sinne. Ach so, ich dachte, du wärst wirklich da gewesen, hättest mal Fucho gestreichelt.
Nee, habe ich nicht. Aber wenn so Maren Kräumann oder Charlie Hübner oder Marc Hosemann oder so auftreten.
Geht dir einer ab.
Kida Ramadan ist natürlich super. Und deshalb kann ich auch Luisa Wölle schon, ehrlich gesagt. Ist ein wirklich guter Film, könnt ihr euch angucken.
Genau, ja, geht um so einen Arschloch-Banker, der einen Unfall hat. Dann landet er in einer WG, wo nur Leute mit Behinderung wohnen. Und da trifft er zum Beispiel auf Luisa. Und Luisa lebt seit ihrer Geburt mit Trisomie 21, also dem Down-Syndrom, nicht nur im Film, sondern auch in der Realität. Sie wohnt alleine in München und hat sich Zeit genommen zwischen, ich glaube, Theaterproben und Fernsehaufzeichnungen, um mit uns zu sprechen. Und sie hat mir erzählt, was eigentlich so geil am Schauspielern ist.
Einfach die Vielseitigkeit liebe ich total. Dass ich Theater und Film machen kann. Das ist halt schön, dass ich halt beides habe im Vergleich und dass ich mich ja in verschiedenen Bereichen mich bewegen kann.
Da muss ich auch mal was zu sagen. Es ist ja so, dass Menschen mit Behinderung großteilig in Behindertenwerkstätten zum Beispiel arbeiten. Also da ist ja echt ganz großes Glück. Und das sind, glaube ich, ich habe es nachgeguckt, warte mal, ich möchte ja nichts Falsches sagen, Quelle. 320.000 Menschen in Deutschland sind in Behindertenwerkstätten beschäftigt. Das sagt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und das ist eine Zahl von 2022. Und weißt du, was die verdienen?
Aber ein Ei.
1,46 Euro pro Stunde. Das ist ein Achtel des Mindestlohns.
Da komme ich später auch nochmal zu.
Kommst du nachher nochmal
zu? Ja, ich fahre mich nochmal über, in mehr oder weniger über Behindertenwerkstätten hoch.
Und deshalb ist das ja auch wirklich ganz outstanding und wirklich, also was wirklich Besonderes, dass jemand einfach einen Job hat.
Ja.
Und dann auch noch so einen tollen Job.
Das finde ich auch.
Fahr dich doch gleich nochmal hoch. Machen wir es nochmal zusammen.
Ich fahr mich gleich können wir uns nochmal schön gemeinsam hochfahren. Ich glaube, ihr Opa hat sie an die Schauspielerei herangeführt. Sie hat auf jeden Fall schon super früh damit angefangen. Und also während für mich der darstellende Spielkurs in der 8. und 9. Klasse traumatisch war und ich mich wirklich anzünden wollte, als ich vor der kompletten Schule inklusive Eltern Gebrüder Grimm-Märchen nachspielen musste, geht Luisa total darin auf. Also das war schon immer ihr Traum, auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen. In Die Goldfische spielt sie, wie gesagt, Frau mit Trisomie 21. Und irgendwie, finde ich, stellt sich da die Frage, ob sie auf diese Art von Rolle eigentlich abonniert ist und sie mehr oder weniger immer eine Rolle spielt, die eben auch das Down-Syndrom hat.
Spiele ich nicht nur, nein. Ich spiele ganz normale Rollen wie im Theater. Da haben wir es gespielt. Ich habe unterschiedliche Klassiker gespielt. Ist immer unterschiedlich.
Ich habe sie allerdings auch zu Gast im Nachtcafé im SWR gesehen, in einer Talkshow. Und da hat sie erzählt, das fand ich ganz spannend, dass das Theater sehr viel inklusiver ist als Film und Fernsehen. Also am Theater spielt sie total unterschiedliche Rollen und auch hauptsächlich Rollen, wie sie gerade gesagt hat, die nichts mit ihrer Beeinträchtigung zu tun hat. Also Ophelia zum Beispiel in Hamlet. Aber wenn sie so in Film- und Fernsehproduktion mitmacht, dann sind das bisher doch schon eher meist Rollen gewesen, in denen sie eben auch eine Frau mit Down-Syndrom spielt und wo die Behinderung auch im Prinzip der Plot ist. Das ist vielleicht ganz interessant, dass Theater da zumindest in Luisas Erfahrung viel weiter ist als Fernsehen und Film. Mach doch dein Mikrofon an, hören die Leute dich auch und deine schöne Stimme.
Ja, ein guter Hinweis. Ja, aber ist das nicht sowieso immer so gefühlt so, dass das Fernsehen einem nie was zumutet?
Also sie sagt, sie spielt natürlich schon auch gern die Rolle der Frau mit Trisomie 21, um halt so das Thema sichtbar zu machen. Also es ist so ein bisschen, ja, hat alles Vor- und Nachteile, je nachdem, was für eine Rolle sie sich da ausgedacht hat. Steffi?
Mir fällt gerade noch was zum Thema Fernsehen ein.
Ja.
Mir hat nämlich René erzählt, er war mal angefragt für so eine Dating-Show bei Vox.
Oh Gott, ich habe das Gefühl, es kommt was Unangenehmes.
Und das war eine Dating-Show, wo nur Menschen mit Behinderung teilnehmen und er hat das dann nicht gemacht und dann haben sie ihn noch mal so richtig angebettet und nachher wollten sie, dass er das moderiert, weil er wäre ja, pass auf, ein Premium-Behinderter.
Das war nicht das offizielle Wording.
Und doch, habe ich ihm auch noch ganz heiß zu gratuliert, dass er so einen tollen Titel hat.
Stark.
das zeigt auch irgendwie, wie outstanding das Fernsehen Menschen mit Behinderung behandelt.
Ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Isa das Wort Behinderung richtig übel aufstößt. Luisa, falls du zuhörst, wir benutzen das ja schon die ganze Zeit, weil René gesagt hat, das ist für ihn okay, weil wir es auch irgendwo hier und da gelesen haben, aber natürlich sieht das jeder anders. Und Luisa erklärt nochmal, warum sie das Wort überhaupt nicht mag.
Für mich ist die Behinderung, also das Wort Behinderung, ein No-Go, weil man da einfach viel zu schwach eingestuft wird. Dass man halt die Menschen, nur weil sie anders aussehen, was anderes haben, ins Gesicht sagt, dass sie auf der Welt nicht leben können, sag ich jetzt mal. Das macht mich traurig, das macht mich wütend. Wir können auch was.
Ich glaube, es ist halt für beide Seiten schwierig, ne? Weil die eine Seite will nichts falsch machen, nichts Falsches sagen, informiert sich vielleicht sogar, sagt dann aber doch irgendwie was Falsches. Die andere Seite fühlt sich verletzt. Man hat vielleicht aber ja auch nicht immer Bock, das dann erklären zu müssen. Deshalb glaube ich, wahrscheinlich gibt es da gar keine allgemeingültige Regel, die man festhalten kann, sondern am besten, man fragt halt immer nach, ne? Oder spricht drüber, nimmt in Kauf, was Falsches zu sagen.
Nothing about us without us.
So. Luisa findet zum Beispiel das hier besser.
Ja, also halt Handicap zum Beispiel, kein Problem.
Und witzigerweise habe ich wiederum im Internet gelesen, My Ability heißt die Seite, glaube ich, um sie jetzt auch einmal zu nennen, dass das Wort Handicap wiederum nicht so gut ist. Also deshalb dachte ich, oh, Handicap sagt man nicht. Luisa sagt aber, dass sie da zum Beispiel jetzt gut mitleben kann. Also will nur sagen, es ist sehr subjektiv und das ist auch voll okay. Jetzt könnte man ja denken, es läuft doch richtig gut, Luisa hat ihren Traumjob und wir wollen nicht vergessen, sie hat auch eine Wohnung in München, dafür müssen bei den Mietpreisen andere Leute ihre Seele an den Teufel verkaufen. Also es läuft gut bei Luisa. Aber Luisa ist ja trotzdem immer noch eine Schauspielerin mit Down-Syndrom und steht damit auch noch in der Öffentlichkeit. Und sie kriegt leider natürlich ja auch immer mal wieder Reaktionen, die für sie belastend sind.
Wie gesagt, wird ja der Schaubernazi, der ist behindert zum Beispiel. Oder dass sie mich komisch und schräg anschauen. Ja klar, gebe ich natürlich zu. Ich habe auch bei den kleinen Sachen, ich führe mit mir selbst Gespräche und das ist dann, ja, gebe ich zu, aber für Außenstehende, das ist natürlich schwierig, wenn man sowas sieht, verstehe ich auch. Ich würde es auch komisch finden, wenn ich jemand auf der Straße sehe, der mit sich selbst spricht.
Habe ich direkt gedacht, ja, das mache ich auch. Aber hier kommt der Unterschied. Ich habe ja auch keine
Ja, dieses
Womit
Geräusch.
Machst du das?
Ich mach das nicht. Das ist dieses Studio und das macht das manchmal. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben einmal zu oft Paranormal Activity geguckt und ich fühle mich nicht wohl damit.
Meinst du, der letzte Intendant wohnt hier zwischen den Bohlen?
Ich weiß wirklich nicht, was. Ich weiß nicht, was das für ein ganz Geräusch ist.
Ganz liebe Grüße. Nein, aber ich habe gedacht so, ja, okay, mache ich auch mit mir selber reden. Aber der Unterschied ist, dass ich halt nicht aussehe wie jemand, der eine Behinderung hat oder ein Handicap. Und bei mir würden die Leute wahrscheinlich denken, ach, sie telefoniert.
Also viele Menschen gucken sie dann irritiert an. Und es ist natürlich immer, also wenn Leute dumm gucken, ist immer unangenehm. Das können wir Menschen ja immer gut dumm gucken, wenn man überfordert ist oder irritiert. Ich kann leider auch wirklich manchmal richtig gut dumm gucken, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann gucke ich dumm. Aber im Nachhinein schäme ich mir dann wenigstens Gott lob dafür die Augen aus. Ich wünschte, ich wäre da manchmal ein bisschen souveräner, aber ich finde es wichtig, dass Luisa das nochmal sagt, dass man da ohne Scheiß auch einfach mal seinen Blick im Griff hat und sich selber daran remindet, wie unangenehm ist das für eine Person, egal ob es jetzt ein Mensch mit Behinderung ist oder jemand, der sich gerade auf der Mönckebergstraße die Fresse gelegt hat oder so, oder auch Menschen, die Frauen beim Stillen auf die Brüste gucken. Ich finde, man kann seinen Blick auch ruhig mal ein bisschen unter Kontrolle haben.
Total. Ich glaube, da macht es einem das Leben in der Stadt einfacher. Und ich finde auch, dass es gut wäre, und da kommen wir nochmal auf das zurück, was eigentlich hier anscheinend das große Problem ist, wenn es einfach mehr Menschen mit Behinderung im Stadtbild gäbe. Ja. Dass sie nicht in Behindertenwerkstätten irgendwie aus der Stadt rausgefahren werden oder aus eurem Ort raus oder aus dem Dorf, aus dem ihr kommt und dass die in... Bitte?
Nee, ich wollte dir nur ins Wort fallen.
Ja, warum?
Weil ich
warum,
sagen wollte, warum oder... Warum? Oder warum? Indem man Menschen mit Behinderung begegnet, weil sie zum Beispiel in Cafés arbeiten. Das ist nämlich eine kleine Geschichte von Luisa, die ich total bezeichnend fand. Sie hatte mal einen Nebenjob in einem Café. Irgendwann, ist schon, glaube ich, ein bisschen länger her. Und da denkt man auch erstmal, ja, ist doch cool, warum auch nicht. Aber wenn man jetzt denkt, dass sie sich da mit Kellnern und Tresendienst entspannten Taschengeld aufgebessert hat, wie viele von uns vielleicht während des Studiums, dann nein, weil Luisas Aufgabenbereich sah ein bisschen anders aus.
Und da war so ein Aushängeschild, ja, Frau mit Down-Syndrom, war mega erfolgreich. Und da habe ich gedacht, ja gut, der wird bei mir auch so sein. war aber nicht der Fall. Sie haben mich als billige Putzkraft abgestempelt. Ich musste dreckiges Geschirr einsammeln. Es war wirklich nicht schön.
Erinnert mich aber auch an was ich habe mal, habe ich das schon mal erzählt, dass ich mal gefeuert worden bin in der Lila Nudel, weil ich nicht ordentlich Geschirr abwischen konnte.
Was ist das für eine Lokalität, ob du da erstmal ansetzen kannst? Das weil war, das kennt jetzt, kommt nicht jeder aus Oberhausen. Oder wo war das jetzt?
Das war in Kempen am Niederrhein, mhm. Die Niedernudel, das Innenrestaurant. Bei uns zu Hause war Schmalhans Küchenmeister und da musste oh. ich...
Lang nicht mehr gehört.
Ja, und meine Eltern waren immer sehr sparsam und die haben mich immer dazu angehalten, so wenig warmes Wasser wie nötig zu benutzen.
Mhm.
Beim Abspülen auch möglichst auf warmes Wasser verzichten. Und das Konzept habe ich dann in der Lila Nudel angewandt und habe dann gefragt, ob das so okay ist. Dann haben die gedacht, ich habe sie nicht mehr alle und haben mich rausgeschmissen. Ich wollte es nur mal erzählt haben. Das hat jetzt nichts mit Luisas Geschichte zu tun, aber es hat bei mir alte Wunden aufgerissen. So. Und okay. deshalb kann ich das verstehen. Nein, das ist einfach...
Tut mir leid.
Es ist mal, wenn du wegen einer Behinderung, die du hast, oder einem Handicap, hinten in die Küche gestellt genau. wirst. Das finde ich richtig scheiße. Insofern hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Es hat mich nur anders
verändert.
War trotzdem
eine schöne Geschichte. Ja, zweifelsohne.
Ja.
Luisa war auf jeden Fall für die unangenehmen Scheißarbeiten verantwortlich, auf die andere keinen Bock hatten. Oder bei denen sie auch einfach weniger Kontakt mit Gästen hat. Ne? Und ich habe keine Ahnung, ob sowas öfter passiert, dass Läden oder Unternehmen Menschen mit Behinderung einstellen und sich dann auch so nach vorne verkaufen. Und dann kriegen die aber den allerletzten Hiwi-Job, den sie machen müssen. Also das stelle ich mir auf jeden Fall sehr entwürdigend vor für Luisa. Und das bringt die Inklusion ja auch nicht nach vorne, wenn ein Unternehmen einerseits sagt, ja, wir stellen Menschen mit Behinderung ein, aber die darf dann bitte bloß keiner sehen. Die soll sich dann im Hintergrund aufhalten.
Es gibt in Hamburg ein Hotel, das heißt, glaube ich, Stadthaus Hotel Altona.
Ja.
Und da sind nur Menschen mit Behinderungen angestellt. Also es ist immer voll belegt. Da kriegt man nie ein Zimmer. Ja, also es gibt solche Vorzeigeprojekte, ja. Und sie werden ja auch angenommen.
Ja.
Ich kann das jetzt aus wirtschaftlicher Sicht nicht sagen, warum es davon nicht mehr gibt. Es ist ja immer so, wenn es Themenbereiche im Leben gibt, die in erster Linie von Frauen gemanagt werden. Wie zum Beispiel
Stimmt.
alles Mögliche, was mit Behinderung, mit Inklusion zu tun hat,
ja.
dann stehen die nicht so weit oben auf der Liste. Sobald sich da ein Mann drum kümmert und eine PowerPoint-Präsentation und irgendwelchen wirtschaftlichen Nutzen präsentiert,
Richtig.
Dann geht's nach vorne. Also Jungs, wenn ihr Zeit habt, wir können...
Wir können vermitteln.
Thema, ja.
Also Surprise, Inklusion ist noch lange nicht da, wo es bestenfalls mal irgendwann hin soll. Deshalb Frage an Luisa. Was findet Luisa denn, was passieren muss, damit Menschen mit Behinderung wirklich die gleichen Chancen und Möglichkeiten kriegen wie, keine Ahnung, du und ich zum Beispiel, Steffi?
Und ich finde es halt einfach wichtig, dass man, ja, wie gesagt, uns Menschen mit Behinderung oder ja, Handicap fördert, dass wir uns zeigen können, egal wo, auf der Leinwand oder im Fernsehen oder auch auf Theaterbühnen, ist egal wo. Hauptsache, dass man nicht irgendwie sagt, ja, sie sind behindert und sie können nichts.
Also, ja, nee, sprich.
Sind wir mit Elin ja schon auf einem ganz guten Weg.
Voll. Also Förderung und Sichtbarkeit sind ja so die Schlagworte. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Werkstätten. Ich finde, das ist so eine Art Teufelskreis. Einerseits, also es gibt Einrichtungen, Wohneinrichtungen, Angebote für Menschen mit Behinderung, wo vielleicht auch besonders Rücksicht genommen wird und so weiter. Da kann man ja einerseits sagen, super. Andererseits, Sichtbarkeit findet dadurch ja nicht statt, weil das alles ein bisschen hinter verschlossenen Türen stattfindet und so die Community der Menschen mit Beeinträchtigung dann unter sich bleibt, notgedrungen. Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung werden halt in unserer Arbeitswelt nicht so richtig gefördert und sind nicht so richtig sichtbar und haben dadurch einfach deutlich beschissenere Chancen, die Dinge zu machen, die sie halt gut machen können. Und eben nicht für, was hast du gesagt, wie viel, 1 Euro irgendwas?
1,46.
Genau, irgendwelche Figuren für den Weihnachtsmarkt anpinseln und das war's. Also ich will gar nicht Werkstätten an sich kritisieren, aber so richtig sichtbar im Arbeitsmarkt sind Menschen mit Behinderungen dann natürlich nicht. Und sie verdienen einen Scheißdreck und das ist einfach nur frech. Von daher fordert Luisa zu Recht Förderung und Sichtbarkeit. Was Luisa übrigens am allerunangenehmsten ist, und das hat ja René vorhin auch schon gesagt, ist, wenn man wegen ihres Down-Syndroms sie so verniedlicht und nicht ernst nimmt und wie ein kleines Kind behandelt.
Also auf gar keinen Fall irgendwie sie traurig machen, sie zu verletzen. Sie wirkt als Kind behandeln und sagen, ja, ei, du bist ja so süß, sind wir nicht. Wir sind gleichberechtigt und so sollte man uns auch behandeln. Klar, wir sind jetzt negativ auf uns abdriften als mal, aber das ist mir egal.
Was für eine große Resilienz man braucht, ne?
Ja.
Liebe Grüße nochmal an Luisa und vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Und einer ihrer Träume beruflich übrigens ist, mal im Musical mitzuspielen. Da hat sie richtig Bock drauf. Und ich persönlich hasse ja Musicals, aber wenn Luisa mitspielen würde, dann würden wir wohl zusammen hingehen, Steffi.
Auf jeden Fall.
Schön, Luisa im König der Löwen oder was läuft hier in Hamburg? Kinky Boots, Lord of the Dance. Finde ich alles scheiße. Aber wenn Luisa mitspielen würde, da würde ich hingehen.
Seines Mama Mia, da hatte ich persönlich Probleme, weil ich kann aber nicht so gut.
Ah, schön, aber auf Deutsch. Stark. Oh
Luisa, wenn du uns ein bisschen magst, lass es sein. Nicht aber. Genau. Sonst machen wir alles mit.
Bleib beim Kino, bitte, Luisa, bleib im Kino.
Und das ist das Fazit.
Menschen wegen ihrer Behinderung zu unterschätzen ist falsch, sie automatisch zu überschätzen aber auch. Sie wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, weder Opfer noch Held sein.
Immer Hilfe anbieten, aber auch schon mal üben, mit Ablehnung klarzukommen.
Was die Inklusion im Fernseh- oder Kinobereich betrifft, nicht jeder Mensch mit Behinderung muss zwingend eine Rolle spielen, in der genau die jeweilige Behinderung im Vordergrund steht. Gehen auch andere Rollen, sind einfach Schauspieler.
Denn alle Menschen sind ja die Summe ihrer eigenen Teile. Behinderung ist ein Teil, aber niemand möchte sich ausschließlich über eine körperliche oder kognitive Einschränkung definieren lassen. Ist ja klar. Muss man sich nur ab und zu mal bewusst machen.
Ich habe gelernt, beziehungsweise ich versuche noch zu lernen, dass Sprache ein super sensibles Thema ist und man dabei viel falsch machen kann, weil das auch einfach jeder Mensch subjektiv anders empfindet. Wenn man unsicher ist, dann kann man aber einfach mal nachfragen.
Wenn die Welt ein klein wenig behindertengerechter wäre, da hätten wir alle was davon. Stichwort abgesenkte Bordsteine, funktionierende Fahrstühle, einfache Sprache.
Ausnahmslos niemand wird gerne dumm angeguckt, egal für was.
Was Menschen mit Behinderung gar nicht brauchen, ist überbordendes Mitleid im Umfeld. Danke, nein.
Wenn ihr was für Inklusion tun wollt, Förderung und Sichtbarkeit sind zumindest die beiden wichtigsten Punkte, die Luisa genannt hat.
Und wenn eure Kinder Fragen haben, warum sieht der Mann so komisch aus, dies, das, erklärt ihnen, dass die Menschheit vielfältig ist. Und mit der Erklärung kann wahrscheinlich auch jeder Mensch mit Behinderung leben. Kinder, die sich trauen, können auch direkt fragen.
Man kann bei Kindern aber auch immer viel mit diesen Maisstangen machen, habe ich gelernt. Man kann immer viel mit diesen Maisstangen ablenken auch einfach. Oder? Ist das eine Fehlinformation, die ich habe? Ob ihr inzwischen schon mal reingehört habt beim Podcast Carpe What? Das würden wir wohl gerne mal wissen, Steffi und ich.
Klingt ein bisschen, als würde Anne unsere Hausaufgaben abfragen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen und habe mir schon eine Ausrede einfallen lassen. Aber es ist ja so, ich bin jetzt hier der Good Cop. Wir hatten euch ja mal diesen Podcast-Tipp gegeben. Die Älteren von euch erinnern sich, Carpe What? Und das tun wir hiermit einfach nochmal. Denn die Kolleginnen und Kollegen vom WDR nehmen in Carpe What Kalendersprüche und Insta-Memes auseinander. Das, was ihr sonst privat macht, machen die hier mithilfe von langer Recherche, Weisheiten, die sie vielleicht nicht lesen, aber manchmal auch zielsicher an der Realität vorbeigehen. Anne, du hast die letzte Folge gehört zum Thema Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, das ist so ein...
Fass uns doch mal deine Highlights zusammen.
Typischer Liebeskummerspruch. Nö, ich habe gar keine Highlights, aber ich habe ein Gefühl zu diesem Spruch. Mhm. Ich hasse den. Wenn jemand verlassen wurde, das finde ich immer, wenn jemand so richtig schlimm Liebeskummer hat und dann sagen so vermeintliche Freunde, die Hoffnung stirbt zuletzt, will ich mich anzünden. Oder ähnlich verhält es sich auch bei, ohne ihn bist du besser dran oder ohne sie bist du besser dran oder du wirst aus der Sache stärker vorgehen. Das ist für mich das Gleiche wie die Hoffnung stirbt zuletzt.
Kann ich mal eine Frage stellen, ist das nur das Wording oder ist der Inhalt? Weil ich glaube, der Inhalt, also der ist ja manchmal, hat ja Hand und Fuß, wenn ich dir sage, ohne ihn bist du besser dran. Hatte ich bei dir schon mal das Gefühl, habe ich versucht auch unter Teppich durchzuschieben,
behalten.
Die Info.
Hast du ja auch recht behalten. Ja. Aber genau, die aktuelle Folge, beziehungsweise die letzte Folge, die ich gehört habe von Carpe What, da haben sie auseinandergenommen den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ging es dir danach besser? Hast du dich verstanden gefühlt? Weil das wäre ja der Sinn. Wenn du dich nur aufregst, würde ich jetzt diesen Podcast nicht empfehlen.
Nee, mir ging es gut danach. Ich hatte jetzt keine Probleme.
Okay. Laura Cassez und Dennis Peter Zelka hinterfragen Sinnsprüche wie die Hoffnung stirbt zuletzt, haben wir jetzt gerade gesagt. Aber die machen da nicht so ein emotionsgesteuertes Ding draus wie Anne hier, dass sie das tief verletzt, sondern die haben deutlich mehr Expertise, denn Laura ist ja Psychologin. Und Dennis ist Philosoph. Guter Podcast, hört einfach mal rein. Carpe What gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und das wirst du ja zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Die lieben wir. Das ist eine schöne Audiothek.
Herrlich da.
Das ist so schön. Das ist wie ein Paradies, nur als Audiothek.
Lass die Hose auf, wenn ich in der Audiothek bin. Ja.
Wenn ich da reinkomme, BH aus, sofort BH aus und Erdnussflips auf dem Bauch. Und dann denke ich, hier bin ich Mensch, hier will ich sein.
Manchmal schlafe ich auch ein.
Ich auch. Und das schlafe ich am besten.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Immer wieder eine ganz eine tolle Situation in Beziehungen, wenn man in einem Film oder Serie oder so eine Sexszene sieht, gemeinsam, und man selber hatte als Paar aber, ich sag mal, schon einen längeren Zeitraum lang keinen Sex, und dann sitzt man da und es überkommt einem so eine ganz unangenehme Peinlichkeit, als würde man mit seinen Eltern Pornos gucken, und man weiß immer, okay, beide denken jetzt genau das Gleiche. Beide denken nämlich, ach guck mal, da wird gevögelt. Könnte man hier ja theoretisch auch mal wieder machen. Ich glaube wirklich, jeder, der schon mal eine Beziehung hatte, die, keine Ahnung, länger als 2-3 Jahre ging, der kennt wohl dieses Gefühl.
Also, wir sind ja unter uns ganz persönlich. Was machst du dann? Holst du dir was zu trinken? Starrst du auf den Fernseher?
Nee, ich sterbe einfach langsam und qualvoll. Ich versuche da nicht auszuweichen. Ich habe das dann in der Vergangenheit immer einfach tapfer ertragen. Aber ich glaube, ich habe das wohl auch schon mal, ich überlege gerade, ob ich auch schon mal angesprochen habe. Nee, ich habe tatsächlich nur kommentiert, peinlich, ne? Die ficken da. Ich glaube, es habe ich wirklich mal. Ich glaube, in irgendeiner Beziehung habe ich das mal gesagt. Und dann haben wir auch gemeinsam drüber gelacht. Sex hatten wir dem Abend trotzdem nicht, aber wir haben einen schönen Lacher gehabt. Stark.
Das ist ja manchmal schon der Türöffner.
Ja.
Na gut, man könnte, wie gesagt, ganz leicht die Sache umgehen, indem man einfach Sex hat. Aber ja, ehrlich gesagt, Hand aus der Hose und Hand aufs Herz, man hat einfach nicht immer Bock. So, dann ist der eine müde, der andere hat die Beine nicht rasiert. Kinder können da sein.
Ja.
Oder man hat gerade wirklich so ein, also so zum Beispiel, man kommt nach Hause und man muss erstmal so ein Chaos beseitigen und so alte Essensreste aus der Pfanne.
Nasse Handtücher aus dem Bad.
Haare. Ja, du weißt genau, was ich meine. Man hat einfach gestritten. Keine Ahnung, was gibt's noch für Gründe?
3 Kilo zugenommen, PMS. BVB hat verloren. Die Nachbarn hören laut Michael Bolton. Ist auch ein mega Turn-off, wenn da schlimme Musik läuft. Es gibt ganz viele Gründe, glaube ich. Da könnt ihr gerne mal euch auch zu äußern. Wir können gerne mal sammeln. Schreibt uns mal eure Gründe, warum ihr keinen Bock auf Sex habt, über an flexikon@ndr.de. Da bin ich mal gespannt.
Man macht sich dann ja wahrscheinlich auch irgendwann Sorgen, ob das jetzt pathologisch ist oder ob das nur eine Phase ist. Ne?
Ja.
Naja, also man hat irgendeine Kopfblockade, eine Gelenkblockade, Sexblockade oder so. Unlust gehört, glaube ich, zum Sexleben genauso dazu wie bei manchen Leuten Gleitgel, bei anderen Blasenentzündung. Der eine gewinnt, der andere
verliert.
Wir wollen wissen, woher die kommt, die Unlust. Und ob das schlimm ist und ob man die wieder wegkriegt. Und das machen wir in der nächsten Folge vom Flexikon. Es wird wieder ein Sexikon und ich habe richtig Lust darauf, meine Sexpertise zum Besten zu geben.
Sollen wir uns zum Abschied, sucht sich jeder eine Sache aus, die er jetzt hier aus deiner Marathonbox verzehrt?
Ich habe übrigens, meinst du, ich könnte noch Sex haben, wenn ich Marathonfüße habe? Werde ich dann noch attraktiv für dich sein? Ja, bei manchen sehen die nicht so schön aus.
Aber hier ist ja die Creme drin, Steffi. Oh.
Ich habe ein Learning aus unserer letzten Folge mitgenommen, tatsächlich.
Ja, oh, super. Eins.
Von dir.
Eine starke Folge.
Nein, von dir. Ein Satz, den du gesagt hast beim letzten, bei der Marathon-Folge.
Oh Gott.
Ich möchte einfach nicht im Weg stehen.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.